Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat
und der auch jetzt, hier und heute für uns da ist. Wie schön, dass Sie da sind. Und wir hören den Spruch für diese Woche vom Sonntag quasi Quasimodogenity ausgehend, wie die neugeborenen Kindlein heißt das. Wie neugeboren, neu anfangen können. Und Peter liest uns den Spruch aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 vor.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Aufbruch nach Ostern. Wie das in einer Welt aussehen kann, was das heißen kann in einer Welt, die ja noch dieselbe ist wie vor Ostern. Wir hören jetzt auf das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24.
Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer. Doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von alledem halten sollten. Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte.
Wie ging es dann weiter? Nun, die Frauen kamen zu den Jüngern und erzählten, was sie da gesehen hatten, was sie dort gehört hatten. Und die Jünger hielten es für Geschwätz. Petrus lief los und einige andere vielleicht auch mit ihm hinterher und guckte, was denn da am Grab ist. Und sie fanden es vor, wie die Frauen sagten, das Grab war leer, aber ihnen sahen sie nichts und hören taten sie auch nichts. Waren ziemlich ratlos. Was soll das alles? Was soll das alles? Mittlerweile war es Mittag geworden. Zwei von den Jüngern, nicht von den Zwölfen, sondern von dem größeren Kreis, gingen jetzt wieder nach Hause. Es war ihnen einfach zu viel. Das war zu viel, was sie da in der letzten Zeit erlebt hatten. Der Verrat, wie sie ihn gefangen genommen hatten, da im Garten, die Soldaten, wie sie ihn abführten, wie er verurteilt wurde, wie sie ihn gegeißelt, was ja nichts anderes als gefoltert haben, heißt, wie er sein Kreuz dann durch die Straßen auf sich nehmen musste und sie ihn dort vor der Stadt ans Kreuz gehängt haben, wie er starb. Es war zu viel. Und sie wollten nur weg. Weg von Jerusalem. Weg von all dem. Zurück in ihr Dorf Emmaus. Zurück in ihren Alltag, wenn das überhaupt noch möglich war. 10 Kilometer. Etwa lagen vor ihnen. Und die ganze Zeit mussten sie über das reden, was da war. Sie konnten gar nicht anders und merkten darüber gar nicht, dass da auf einmal, dass sie nicht mehr alleine liefen, sondern dass da einer mit ihnen lief. Und der fragte ihn dann irgendwann: Worüber redet ihr da so bewegt? Es bewegt euch ja offensichtlich. Da blieben sie stehen. Sie erkannten nicht, dass es Jesus war. Es war, als ob ihre Augen gehalten wurden. Und sie fragten ihn, sag mal, bist du wirklich der Einzige auch unter den Fremden, der nicht mitbekommen hat, was da in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist? Was denn? Und dann erzählten sie das mit Jesus. Wir dachten, nein, er war ein großer Prophet. Das hatte er durch seine Worte und Taten bewiesen. Und wenn er redete, hatten wir das Gefühl, Gott selber ist mitten unter uns und redet. Und wenn er etwas tat, dann war es, als wirkte Gott selber mitten unter uns. Und dann haben sie ihn gefangen genommen. Und die Führer des Volkes haben ihn zum Tode verurteilt und durch die Römer hinrichten lassen. Der ist gestorben. Und wir dachten, er ist der von Gott gesandte Retter, durch den alles anders wird. Und dann kamen heute Morgen auch noch einige Frauen, die zu uns gehörten, vom Grab zurück. Sie waren dort und erzählten irgendwas. Sie hätten eine Erscheinung gehabt. Ein Engel sei ihnen erschienen und hätte gesagt, er lebt, er sei auferstanden, Gott hätte ihn auferweckt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Da sagte der für sie ja Fremde, warum seid ihr so begriffsstutzig? Musste der Menschensohn das nicht alles erleiden? Steht das nicht schon in den Heiligen Schriften? Und er fing an, ihnen die Schrift auszulegen. Fing an bei Mose, wo es heißt, Gott wird einen Propheten wie ihn senden. Und er ging über ja, das, was da sonst noch steht. Vielleicht hat er den Psalm 22 nochmal mit ihnen ganz angeguckt. Sie konnten sowas ja viel auswendig. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hatte Jesus ja am Kreuz gerufen, aber wer den Psalm weiterliest, liest auch, was da alles noch kommt. Nicht nur die Beschreibung, wie es Jesus ging, sondern dass Gott ihn auch nicht im Stich lassen wird. Oder in Jesaja 53, das von dem leidenden Gottesknecht, wo alle dachten, er ist von Gott gestraft und geschlagen, aber dabei trug er die Schmerzen, das Leid, ja die Schuld des ganzen Volkes. Und er stirbt, der leidende Gottesknecht. Ja, so heißt es da. Aber er wird Leben in Länge haben und Gott wird ihm Leben in Ewigkeit schenken und denen, die zu ihm gehören. Und der Weg, er war mittlerweile wie im Flug vergangen. Sie waren mittlerweile in Emmaus angekommen und sie sagten, weil offensichtlich wollte er weitergehen, ach, bleib doch bei uns. Die Sonne geht unter und es will Abend werden. Bleib doch bei uns. Und er blieb, ging mit ihnen in ihr Haus, setzte sich mit ihnen an ihren Tisch, nahm das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkannten ihn. Er ist es. Er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Die Frauen hatten recht. Aber in dem Moment wurde er vor ihren Augen weggenommen. Er war nicht mehr da. Brannte nicht unser Herz? Sagte der eine zum anderen. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns unterwegs war, uns die Schrift auslegte? Und sie machten sich auf, sie standen auf, sie brachen auf, schnell, viel schneller, als sie ja den Weg hergemacht hatten, kehrten sie zurück nach Jerusalem, um es den Jüngern zu sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Die Frauen hatten recht, aber sie wurden schon empfangen. Und die Jünger sagten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und dem Petrus erschienen. Und dann erzählten sie, was sie erlebt hatten auf dem Weg, wie Jesus ihnen begegnet war und wie er das Brot brach und wie sie voller Hoffnung neu aufgebrochen waren. Zurück, zurück in die Gemeinschaft der Hoffnung. So erzählt es Lukas in seinem Evangelium im 24. Kapitel weiter. Und mich fasziniert diese Geschichte. Mich fasziniert diese Geschichte, weil die Jünger, als sie aufbrechen, da ist alles futsch. Da ist für sie alles zerbrochen. Ihre ganze Hoffnung, alles, worauf sie gebaut und vertraut hatten, alles, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, war mit Jesus gestorben. Außen vorbei. Und der Schrecken sitzt ihnen noch in den Gliedern und sie wissen nicht mehr, wie weiter. Sie flüchten sich in ihren Alltag. Nichts anderes. Und wissen nicht, ob er überhaupt noch da ist. Und dann kommt Jesus zu ihnen und fragt sie, und sie können erzählen, wie seelsorgerlich. Er sagt nicht gleich, Leute, hallo, hier bin ich. Nein, sie erzählen erstmal, es ist wichtig, was in ihnen ist, was sie bewegt. Es muss raus und sie dürfen es sagen, sie dürfen es erzählen und er hört zu. Aber dann spricht er auch hinein. Spricht hinein in ihren Schrecken, in ihre Aussichtslosigkeit und Resignation und öffnet ihnen Stück für Stück das, da wo sie gar keinen Plan mehr haben, Gott doch noch einen Plan hat für sie. Und nicht nur für sie, auch für die anderen, für die Welt. Dass Gott einen Plan hat, den sie jetzt noch gar nicht so richtig verstehen, den sie nur erahnen können. Aber sie merken, Gott gerät nicht einfach nur alles außer Kontrolle, sondern er geht weiter mit. Er hat Zukunft. Und dann dringen sie, dann brechen sie durch zur Ostererkenntnis, zur Osterhoffnung, zur Osterfreude. Ja, obwohl die Welt immer noch genauso ist, wie sie vorher war. Aber es ist etwas hineingekommen, was so vorher nicht da war. Und das gibt ihnen Antrieb. Das schafft in ihnen Veränderung und das schafft durch sie Veränderung, denn sie tragen dann diese Botschaft weiter hinaus in die Welt, nicht nur als Wort, sondern mit ihrem ganzen Leben. Und setzen weiter auf das, was Jesus damals gesagt hat. Das gilt. Auch weiterhin, das ist nicht gestorben, das ist nicht umsonst, das ist Gottes Zukunft. So wird die Welt einmal ja nicht weitergehen, aber zum Ziel kommen. Es wird nicht überall so sein, aber bringt es bitte hinein, was Jesus gebracht hat. Ihr bringt es hinein, damit es sich ausbreitet, damit es ein Alternativprogramm zu dem ist, was sonst läuft. Lebt ihr es und lasst es sich ausbreiten. Bis Gott es vollenden wird, weil es wird sich durchsetzen in Ewigkeit. Mich fasziniert diese Geschichte deshalb so, weil sie so wichtig für mich ist, für uns ist. Weil es kann sein, dass wir an ganz unterschiedlichen Stationen dieser Geschichte mit unserem eigenen Leben stehen. Es kann sein, dass wir gerade in Situationen sind und wie viele sind gerade in solchen Situationen? Durch Trauer, Krankheit, Krieg oder andere Dinge? Dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weitergehen soll, weitergehen kann. Ob es überhaupt noch ein Zurückkehren ins alte Leben, ins Leben gibt oder nicht. Was da kommt? Was soll da kommen? Nach all dem. Und man kann es Jesus sagen, man kann es Gott sagen. Wir können es rauslassen, wir können es erzählen, wir müssen es nicht in uns behalten, es darf raus. Und er hört zu, er nimmt es ernst, er will es hören. Und dann, ich hoffe, dass wir an dem Punkt gekommen sind, aber auf jeden Fall hoffentlich kommen, wo wir ahnen, dass da, wo wir das Gefühl haben, alles gerät außer Kontrolle und da ist nichts mehr, dass wir merken, Gott gerät es nicht unter Kontrolle. Und da, wo wir keinen Plan mehr haben, hat Gott immer noch einen Plan und Zukunft und er wird weiter mit uns gehen. Vielleicht sind wir aber auch schon durchgedrungen zur Ostergewissheit, zur Osterhoffnung, zur Osterfreude und haben wir uns selber erfahren, in all dem, trotz all dem, er lebt, er ist auferstanden und ihm folgen wir, weil er nicht nur ein Ziel hat, sondern unser Ziel ist in Ewigkeit. Und das bestimmt unser ganzes Leben schon jetzt und hier. Ja, und hoffentlich sind es nicht nur die Jünger damals, sondern auch wir heute, die wir es hinaustragen, hinausnehmen, hinausbringen nicht nur als Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Nein, hoffentlich in Wort und in Tat. Mit dem, wie wir denken. Mit dem, wie wir reden. Mit dem, wie wir anderen begegnen und handeln. Und wie wir hoffentlich auch selber behandelt werden, damit wir immer wieder gestärkt und ermutigt werden, diesen Weg weiterzugehen. Er geht ihn weiter mit. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende und ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, dem Auferstandenen, unser Leben, unsere Hoffnung. Amen.